herzlich willkommen bei Mut zur Ehrlichkeit mit Vincent Bergmann, dem Podcast für alle, die sich trauen, praktische Philosophie zu wagen und alles zu hinterfragen, um damit persönlich, psychologisch und politisch arbeiten zu können. Heute sollte eigentlich wieder ein Gast geladen sein, das habe ich aber leider nicht geschafft, bevor ich zu Reisen aufgebrochen bin. In Zukunft ist mein Plan immer im Wechsel, eine Folge allein zu machen und eine Folge mit Gast. Also im Wechsel ein ausführliches Gespräch zu zweit oder mal auch mit mehreren und eine kurze, knackige Inspiration von mir alleine. Das wird dann im September starten. Diese und nächste Woche komme ich noch einmal allein, aber kein Problem, denn ich habe noch etliche Themen in petto. Unsere heutige Geschichte spielt im Film Batman Begins, also dem ersten Teil von Christopher Nolans Batman-Trilogie und der Ursprungsgeschichte des bekannten Superhelden. Nachdem Bruce Wayne als Kind seine Eltern verloren hat und als junger Mann nach Asien reiste, um sich in der Kampfkunst ausbilden zu lassen, kehrt er in seine Heimatstadt Gotham zurück, um die Kriminalität aufzuräumen. Um seine Identität als Erbe des Familienunternehmens Wayne Enterprises und damit reichster Mann der Stadt zu schützen, legt er sich ein Fledermauskostüm an, um in der Nacht für Gerechtigkeit zu kämpfen. Fun Fact an dieser Stelle: Batman hieß früher auf Schwedisch Lederlappen, weil Lederlapper wohl Fledermaus bedeutet. Aber für uns Deutsche klingt das natürlich lustig. Bruce Wayne spielt nun tagsüber den arroganten Milliardär und in einer Szene des Films kauft er nebenbei beim Abendessen das gesamte Hotel, um sich daneben benehmen zu können. Doch genau in diesem Moment trifft er auf Rachel, seine Kindheitsfreundin und große Liebe. Und dann kommt es zu folgendem Dialog. Bruce sagt, Rachel, all of this, that is not me. Inside, I am more. Woraufhin Rachel antwortet, Bruce, deep down you may still be that great kid you used to be. But it's not who you are underneath. It's what you do that defines you. Also der zentrale Punkt ist, was sie am Ende sagt, nämlich nicht, was unter der Oberfläche liegt oder wer du tief in deinem Inneren bist, entscheidet, sondern was du tust, definiert, wer du bist. Nun muss man dazu sagen, dass sie an dieser Stelle noch nicht weiß, dass er als Batman nachts gegen dieselben Verbrecher kämpft, wie sie tagsüber als Staatsanwältin. Und das ist die Tragik aller anonymen Superhelden, welche niemals für ihre Heldentaten Achtung finden werden. Doch um den Punkt interessanter zu machen, vielleicht hat er nicht nur gespielt, sondern sich auch gehen lassen in seiner arroganten Rolle. Sagen wir, er hätte sie nicht spielen müssen, um keinen Verdacht zu schöpfen. Wer ist er dann wirklich? Bruce Wayne oder Batman? Bonze oder Gerechtigkeitskämpfer? Und in der beschriebenen Situation, ist er, was er tatsächlich tut oder was er eigentlich lieber tun würde oder getan hätte oder sich vielleicht sogar vorgenommen hatte? Was er wirklich will oder was am Ende entscheidet? Zählt die Motivation oder das Ergebnis? In der Moralphilosophie hat sich dazu die Schule des Konsequentialismus gebildet, mit ihrem wohl bekanntesten Vertreter, dem Utilitarismus. Der Konsequentialismus, wie der Name schon sagt, sieht auf die Konsequenzen und bedeutet, moralisch gut ist, was gute Konsequenzen hat, und moralisch schlecht, was schlechte Konsequenzen hat. Beispiel: Wenn ich eine Katze aus einem Baum retten will, aber dann meine Leiter runterfällt und eine Passantin erschlägt, war meine Handlung schlecht, obwohl ich nur helfen wollte. Wenn ich hingegen jemandem seinen Drink an der Bar klauen will, in welchen jemand anderes bereits K.O.-Tropfen geschüttet hat, sodass ich die beklaute Person vor einem noch schlimmeren Schicksal bewahre, war meine Handlung gut, obwohl ich das nicht beabsichtigt habe. Schwierigere Fälle wären, wenn ich mit zwielichtigen Finanzgeschäften Geld erwirtschafte, um es zu spenden. Ist das dann gut? Und war meine Motivation überhaupt gut? Die sogenannten effektiven Altruisten, eine Strömung aus den USA, würden sagen, ja, doch das finde ich absurd. Anderer schwieriger Fall. Wenn ich eine gesunde Person entführe, umbringe und mit ihren Organen die Leben von 10 kranken Menschen rette, ist das dann gut, weil die Rechnung aufgeht? Dazu gerne an anderer Stelle nochmal mehr. Wie ihr wisst, gibt es meines Erachtens gar keine sinnvollen Antworten auf moralische Fragen nach richtig oder falsch oder gut und schlecht und böse erst recht. Doch den Konsequenzialismus finde ich besonders abwegig. Denn auch wenn es uns natürlich am Ende immer um die Konsequenzen geht, sind doch die Motive dafür entscheidend. Und damit zu unserem Thema für heute. Sind wir, was wir wollen oder was wir tun? Oder wieder noch. Wenn wir uns nun aber einmal auf diese beiden Dimensionen unseres Selbst beschränken, muss die Antwort wohl lauten, beides. Also was wir wollen und was wir tun, entscheidet, wer wir sind und macht uns als Person aus. So unbewusst die meisten Menschen leben, tun wir in der Regel vieles, das wir nicht wirklich wollen. Wie Batman, der sich gehen lässt, obwohl er eigentlich auch als Bruce Wayne anständig leben möchte. Oder Menschen, die einer unbefriedigenden Karriere nachgehen, bloß weil sie es nicht anders kennen. Oder gesellschaftlichen Standards folgen, bloß weil alle das so machen. Oder sich ungesund ernähren, weil sie es nicht besser wissen. Oder Eltern, die ihre Kinder anschreien, weil sie selbst nicht weiter wissen. Oder Liebende in toxischen Beziehungen, die ihre Kindheitsmuster wiederholen. Wenn wir morgens liegen bleiben, statt aufzustehen. Wenn wir uns nicht trauen, jemanden anzusprechen. In all diesen Fällen handeln wir nicht bewusst und sind auch nicht frei. In diesem Sinne realisieren wir also auch nicht unser wahres Selbst und handeln nicht im Einklang damit, wer wir wirklich sind. Oder aber, hier wird es interessant, wir handeln nicht im Einklang damit, wer wir wirklich sein wollen. Also hier macht sich die Frage auf, wenn wir unbewusst getrieben und unfrei handeln, leben wir dann nicht aus, wer wir wirklich sind? Oder nur nicht, wer wir lieber wären oder wirklich sein wollen, aber nicht sind oder noch nicht sind oder nicht sein können? In einem praktischen Sinne nämlich sind wir vornehmlich, was wir tun und nicht, was wir wollen. Denn erstens präsentieren wir uns nach außen durch unser Handeln und nicht unsere großen Versprechungen. Zweitens müssen unsere Mitmenschen damit umgehen, was wir tun und nicht, was wir gesagt haben, dass wir tun oder was wir eigentlich tun wollten oder vielleicht denken oder fühlen, aber nie zeigen. Und drittens bestimmt, was wir tun, unser Leben und die Entwicklung unserer Persönlichkeit. Also auch für uns allein zählt, was wir tun und nicht, was wir vorhaben. Wir wirken und werden also auf jeden Fall nicht, was wir wollen, sondern was wir tun. Was lernen wir daraus? Die entscheidende Frage ist nicht, ob unser Wollen oder Handeln bestimmt, wer wir sind, sondern ob unser Wollen und Handeln im Einklang liegen. Ob wir tun, was wir wirklich wollen und damit sind, wer wir sein wollen und damit werden, wer wir wirklich sind. Das bringt uns zu einem klassischen Streit im Verständnis der Persönlichkeitsentwicklung. Zwischen jenen, welche meinen, wir entwickeln uns wie ein gefaltetes Handtuch, indem wir entfalten, was bereits angelegt ist, und jenen, welche meinen, wir erfinden uns neu, von null auf. Am Ende gilt hier natürlich wieder beides. Es gibt auf der einen Seite unveränderliche Teile unserer Persönlichkeit, zum Teil genetisch veranlagt, zum Teil so tief geprägt und eingeschrieben, dass sich daran nichts mehr rütteln lässt. Zum Beispiel die sexuelle Orientierung, welche sich in der Jugend ausprägt und dann nie wieder ändert. Und diese unveränderlichen Teile lohnt es sich genau zu kennen, um zu wissen, wer wir sind und uns nicht vergeblich daran abzuarbeiten, was uns grundsätzlich widerspricht. Doch darüber hinaus ist alles offen. Darüber hinaus lässt sich aufklären und auflösen, überdenken und umlernen, entwickeln und entfalten. So bin ich halt, ist keine Ausrede. Wenn wir zum Beispiel introvertiert veranlagt sind, können wir uns trotzdem ein Sozialleben erarbeiten. Wenn wir von Natur aus ordentlich sind, muss das nicht zwanghaft enden, sondern wir können lernen, uns über gewisse Unsicherheiten zu entspannen. Vor allem aber ist vieles in und an uns gar nicht festgeschrieben. Zum Beispiel können wir Muster brechen, alte Gewohnheiten ablegen und neue einführen, Glaubenssätze hinterfragen und sie ersetzen, Unbewusstes bewusst machen, Einstellungen ändern, Neues dazulernen, Fähigkeiten aneignen, Skills trainieren und uns nach Maßgabe dessen, was unveränderlich in uns liegt, wer wir sind und was wir wollen, ganz in der Tiefe, danach ausrichten und gestalten und immer wieder neu erfinden, bis wir uns selbst entsprechen und werden, wer wir wirklich sind und sein wollen. Sei du selbst heißt also in einem anspruchsvollen Verständnis nicht einfach bleib wie du bist, sondern entwickle dein Potenzial. Also bleibe nicht wie du bist, sondern werde, wer du bist. Soweit zur Entwicklung. Doch es gibt ein Problem, da wir nicht alleine auf dieser Welt leben. Und uns gerne von außen unterstellt wird, nach einem Wutanfall oder Tränenausbruch, nach hitzigen Gesprächen, schnellen Worten und emotionalen Reaktionen, würde sich offenbart haben, wer wir wirklich sind und was wir wirklich wollen. Doch das ist nicht nur falsch, sondern gefährlich. Natürlich ist alles, was aus uns herauskommt, ein Teil von uns. Doch eben nur ein Teil. Und im Rausch der Emotionen tun und sagen wir meist gerade nicht, was wir wirklich wollen. Und das macht uns aus, wie wir dazu stehen und damit umgehen, was alles in uns liegt und lauert. Was lernen wir daraus? Erstens, andere nicht nur nach ihren Worten und Taten zu verurteilen, sondern ihre Beweggründe mit einzubeziehen, um sie wirklich zu verstehen und als Personen ernst zu nehmen. Dazu ein schönes Zitat von Simon Sinek: Our friends don't love us for what we do, but for who we are. Also unsere Freunde lieben uns nicht dafür, was wir tun, sondern wer wir sind. Für ihn scheint unsere Frage also einfach beantwortet zu sein. Wenn wir ihn wohlwollend lesen, können wir darin allerdings auch den Aufruf oder die Einladung verstehen, als gute Freunde unseren Freunden zu helfen, danach zu handeln, wer sie sind und was ihnen entspricht, statt sie momentan dafür zu verurteilen, wenn sie das noch nicht hinkriegen. Zweitens lernen wir daraus, unser eigenes Handeln nach unserem wirklichen Wollen und wahren Selbst auszurichten. Denn selbst wenn unsere Mitmenschen verstehen, dass mehr dahinter steckt, müssen sie am Ende des Tages doch damit umgehen, was wir tun und nicht, was wir lieber getan hätten. Also noch einmal, weil das so wichtig ist, in unseren Fehlern, wenn wir überfordert sind oder Angst bekommen, wenn wir entgleisen und uns von unserer dunkelsten Seite zeigen, dann offenbart sich nicht unser wahres Selbst, wer wir wirklich und eigentlich sind, hinter der Fassade. Und das sollten wir uns von keinen Kritikern einreden lassen, die nur allzu gerne aufdecken würden, welche Laster sich in der Tiefe ihrer Mitmenschen verbergen, um sich selbst besser zu fühlen. Und auch vor uns selbst sollten wir uns nicht erschrecken und alles in Frage stellen. Denn der Schatten lässt sich integrieren. Besser wir wissen darum, als unbewusst bestimmt zu werden. Alles, was aus uns herauskommt, sind Teile von uns. Und diese sollten wir besser als solche anerkennen, statt sie zu verdrängen, um zu verstehen, warum wir fühlen, denken, handeln, wie wir es tun. Und wer weiß, vielleicht hat sich unbeabsichtigt an die Oberfläche getraut, was wir tatsächlich wirklich wollen. Vielleicht wollten wir das wirklich schon immer einmal sagen. Vielleicht wollen wir wirklich nicht mehr in dieser Beziehung sein. Auch wenn es den emotionalen Streit brauchte, damit es aus uns herausbrechen kann. Doch auch wenn wir eine dunkle Seite haben, wenn wir auf der anderen Seite fröhlich und nett sind, dann spielen wir nichts vor. Wir sind alles auf unterschiedlichen Ebenen, in unterschiedlicher Tiefe. Mit dem einen identifizieren wir uns und von dem anderen distanzieren wir uns. Doch für andere sind wir natürlich vornehmlich unsere Handlung, nicht unsere Motive oder was wir ansonsten noch wollen. Und wie gesagt, auch für uns selbst schaffen wir unsere Welt damit, was wir tun und womit wir uns umgeben. Also lohnt es sich, in Einklang zu bringen, was wir wirklich wollen und wer wir am Ende des Tages praktisch sind. Und nun zum Ende noch einmal drei Punkte aus dem Alltag. Nicht jeder Versprecher ist ein freudscher Versprecher. Es zeigt sich nicht immer, wenn wir uns versprechen, was wir eigentlich meinten oder unbewusst denken. Gerade in der Politik wird das natürlich gerne ausgeschlachtet. Ein historisches Beispiel: Helmut Kohl sagte wohl einst, wir haben ein gutes Koalitionsklima, wenn wir pfleglich miteinander untergehen, statt umgehen. Aus jüngster Vergangenheit: George W. Bush. The decision of one man to launch a wholly unjustified and brutal invasion of Iraq. I mean, Ukraine. Also er wollte von Putins Angriffskrieg auf die Ukraine sprechen und hat am Ende von sich selbst und seiner Rolle im Irakkrieg geredet. Was in diesem Fall tatsächlich der Wahrheit entspricht, auch wenn er natürlich nicht beabsichtigt hat, das zu sagen. Und nun kann man mutmaßen, ob er sich insgeheim sein verbrecherisches Handeln eingesteht und nur nach außen hin rationalisiert und verteidigt. Eine andere Volksweisheit: In vino veritas. Doch selbst wenn im Wein eine gewisse Wahrheit liegt, ist das bloß eine, nicht die ganze Wahrheit. Egal, was wir betrunken sagen oder tun, das sind dann natürlich auch wir, doch nicht unser wahres Selbst. Manchmal sprechen wir uns aus, manchmal reden wir aber auch Blödsinn. Manchmal trauen wir uns endlich, manchmal schlagen wir aber auch über die Stränge. Ein persönliches Beispiel aus meiner Vergangenheit. Ich habe mal betrunken aus einer Verletzung heraus meine damalige Freundin beleidigt. Was sie interpretiert hat als wahres Gesicht und eigentliche Meinung und Frauenbild und verdorbenen Charakter, der sich da endlich gezeigt hätte. Dieses Ereignis hat tatsächlich zum Ende der Beziehung geführt, auch wenn es nur das Fass zum Überlaufen gebracht hat, beziehungsweise das i-Tüpfelchen auf einer viel größeren Problematik darstellte. Doch nichtsdestotrotz ist das tragisch. Sowohl das Miss- bzw. Unverständnis ihrerseits und die fehlende Offenheit zu sehen, dass das nicht wirklich ich war, als auch überhaupt schon mein unnötiges und unauthentisches Verhalten, das dazu geführt hat. Aus diesen und ähnlichen Gründen halte ich nichts davon, sich Mut anzutrinken oder dergleichen. Und auch wenn die Verantwortung für die Trunkenheit beim Trinkenden liegt, nehme ich Betrunkene niemals für voll und mag es auch nicht besonders, mit Menschen, die ich gut kenne oder mir am Herzen liegen, im Rauschzustand zu verkehren, weil man eben nicht wirklich mit der Person umgeht, sondern einer entstellten, betäubten, berauschten Variante. Im Internet wiederum begegnet mir aus den Kreisen der Pickup- oder Red Pill-Community immer mal wieder die Idee, Männer sollten nicht damit umgehen, was Frauen sagen, sondern was sie tun, beziehungsweise worauf sie anspringen. Zum Beispiel heißt es da, Frauen sagen, sie wollen den Nice Guy, aber landen am Ende beim Bad Boy. Oder sie sagen, der Charakter zählt, doch entscheiden am Ende nach Geld. Oder sie sagen, ihnen wäre Ehrlichkeit wichtig und doch funktioniert Game, also manipulative Taktiken bei ihnen. Und das finde ich ein ganz gefährliches Fahrwasser, denn am Ende landet man bei, sie sagt nein, doch meint ja. Doch selbst jenseits der Rechtfertigung sexueller Verbrechen, die damit einhergehen. Was ist das für ein feindseliger Umgang? Auf den Punkt gebracht, Rechtfertigung statt Rücksicht als Grundlage der Moral. Und das ist, finde ich, genau die falsche Richtung. Das bedeutet nämlich, die Ampel war rot, also war ich im Recht, das Kind zu überfahren, auch wenn ich hätte bremsen können. Ich verletze dich, aber du hast angefangen. Wir begehen Kriegsverbrechen, aber das sind ja auch die Bösen. Sie sagt, sie liebt ihren Freund, aber lässt sich von mir dazu verführen, ihn zu betrügen. Wo liegt hier die Grenze zwischen freier Entscheidung und Manipulation? Das mag keine leichte Frage sein, doch ich sage, warum nicht Rücksicht nehmen? Selbstverantwortung für den Frieden der Gemeinschaft und die Welt, in welcher wir leben wollen. Dazu kommt nächste Woche noch mehr beim Thema Selbstverantwortung. Wir erwarten doch auch Rücksicht von den anderen, statt das Recht des Stärkeren oder selber Schuld. Wenn ich mit jemandem intim werde und das Gefühl habe, dass sie unsicher ist, dann kann ich einfach egoistisch weitermachen und meinen, sie könnte ja den Mund aufmachen. Oder aber ich ergreife die Initiative und frage nach. Was will ich denn von meinem Gegenüber? Sie zu meinem persönlichen Vorteil ausnutzen und das vor mir selbst rechtfertigen, indem ich es rationalisiere, damit, dass ihre Handlungen und nicht ihre Worte zählen? Oder ist mir auch an ihrem Wohl gelegen? Und was sie wirklich will, dann folgt die Rücksicht von ganz allein. Und es braucht kein moralisches Gebot. Dasselbe gilt in der Wirtschaft. Unser System beruht auf dem mehr oder weniger freien Wettbewerb zwischen den Eigeninteressen aller einzelnen Akteure statt einer gemeinwohlorientierten Gemeinschaftsaktion. Die Nachfrage soll signalisieren, was der tatsächliche Bedarf ist und was die Menschen wirklich wollen. Doch die Manipulation der Werbung unterwandert das. Denn so werden künstliche Nachfragen geschaffen, um etwas verkaufen zu können, statt Produkte zu entwickeln, um natürliche Nachfragen zu bedienen, wie es sinnvoll wäre. Auch hier gilt die Ausrede nicht. Die Konsumenten wären ja frei in der Wahl ihrer Ausgaben. Und vor allem nicht, ihr Kaufverhalten würde zeigen, was sie wirklich wollen. Und damit kommen wir direkt zum Call to Action für heute. Ziehe dich nicht auf die vermeintliche Rechtfertigung zurück, dass die anderen frei entscheiden, während du sie manipulierst. Hilf ihnen lieber zu hinterfragen, ob sie tun, was sie wirklich wollen. Verurteile sie nicht für ihre Schattenseiten, sondern schau auf den ganzen Menschen und wer sie wirklich sind oder versuchen zu sein oder wenigstens sein wollen. Und damit zu dir, mach dir keine Vorwürfe, sondern akzeptiere, wer du bist. Finde heraus, was du entwickeln kannst. Und bringe dein wahres Selbst und dein Leben in Einklang. Handle danach, was du wirklich willst, denn damit müssen die anderen umgehen und das entscheidet, wer du praktisch bist. Wenn du Feedback, Ideen oder Anregungen hast, welche Themen ich in diesem Podcast noch einmal besprechen kann oder welche Fragen beantworten oder welche Gäste einladen, schreibe mir gerne über die verschiedenen Wege, welche unter jeder Folge verlinkt sind. Und wenn du diesen Podcast unterstützen möchtest, folge mir gerne auf Spotify oder YouTube. Lasse positive Bewertungen, Kommentare oder Likes da. Und damit vielen Dank fürs Zuhören und bis nächste Woche.